Hallo und willkommen zurück bei Halb 10 FM. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. London calling, London calling. Can you hear me, Berlin?
Steve macht rüber, schon wieder.
Ich bin schon wieder rüber. Hier ist Steve Hatzel, mit mir ist die wunderbare Ines Schwerle. Guten Tag, Ines.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Worum geht's dann heute?
Natürlich um das Thema, weshalb du ja überhaupt auch wieder zurück in die Heimat zurückgekehrt bist. Wir wollen natürlich wissen, was ist jetzt der Stand des Brexit?
Oh,
also
ich kann es nicht mehr hören.
Wir können es nicht mehr hören, aber es nützt ja alles nichts. Ne? Also wir müssen ja darüber sprechen, denn Boris Johnson hat jetzt doch offensichtlich die Frist verlängert für den Brexit beim EU-Parlament.
Genau. Liebe tut im Graben, hat er gesagt. Nee, aber ja, es ist da alles sehr konfus gekommen.
Mhm. Das heißt, wir hoffen, dass du uns ein bisschen aufklären kannst, wie jetzt überhaupt der, also was war der Deal von Boris Johnson? Wieso hat das, ist der jetzt nicht durchgekommen? Wieso musste er jetzt verlängern, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte? Was hat das mit der Grenze zu Irland zu tun? Also es gibt ja so ein paar grundsätzliche Sachen, die jetzt immer wieder aufgekommen sind. Genau, wie passiert diese Verlängerung? Was passiert jetzt als nächstes? Also jetzt in diesen Stunden werden dann in der EU, wird jetzt beraten, wie es damit weitergeht. Und dann natürlich die großen Fragen, auch wo wir uns erhoffen, dass du uns etwas helfen kannst, nämlich die Abstimmung von Labour. Also da gab es ja vorher ganz, ganz große Diskussionen, würden die dann für diesen Brexit-Deal stimmen, einige Labour-Abgeordnete oder nicht. Aber das wurde jetzt ja verschoben. Also du musst uns sagen, was bei Labour passiert ist. Und dann natürlich auch so ein bisschen, was mich immer wieder, oder was sehr, sehr auffällt, ist diese deutsche Berichterstattung, die, die erklärt das Prozedere, aber nicht so wirklich, warum es dazu gekommen ist. Und wie sich dann auch die deutsche Linke so ein bisschen dazu verhält. Also wie sollten wir eigentlich jetzt zu diesem Brexit stehen? Das werden wir alles besprechen.
Hey, welchen Euro hätte jedes Mal, wenn ich so diese suffisanten Töne höre, ach, ihr seid alle so verrückt geworden, als ob das eine Erklärung wäre. Ihr kriegt, deutsche Linke, ihr kriegt alle Hausaufgaben von mir. Ihr habt zu tun, nicht nur so von oben hinab kritisieren. Es gibt viel, die er jetzt direkt machen muss.
Ja, und ich bin gespannt, was es ist, weil ich höre auch tatsächlich viel so, ach, die machen da wieder irgendwie, es gibt so eine Show da im Parlament, im Unterhaus und die sind alle verrückt und wie konnten sie diesen verrückten Boris Johnson, ein bisschen wie bei Trump, ne, wie konnten sie diesen Verrückten da zum Premierminister wählen? Klar, es ist alles, die Umstände sind auch ein bisschen verrückt. Und trotzdem gibt es ja Gründe, wie es dazu gekommen ist. Ne? Und es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man ihn wieder absetzen kann. Also darüber werden wir sprechen.
Wir tun unser Bestes. Yo, dann
genau, erklär erstmal, was war jetzt der Brexit-Deal von Boris Johnson?
Ja, also Theresa May hatte einen Deal, ne? Und Boris Johnson hat zwei wesentliche Änderungen gemacht. Das erste ging um Nordirland. Also das Problem war, dass die DUP aus Nordirland, die wollen auf Teufel komm raus nicht, dass Nordirland anders behandelt wird als der Rest des Vereinigten Königreichs. Die EU hatte zuerst vorgeschlagen, nehmen wir mal so Zollunion in Nordirland und Großbritannien kann rausfliegen. Und das hatte den Vorteil, weil damit der Karfreitagsabkommen, ne, der Friedensabkommen, dass der den Bürgerkrieg in Nordirland beendet hat, wäre damit respektiert. Damit hat man mit dieser Zollunion keine harte Grenze in Irland und damit keinen neuen Krieg, keine schlechte Sache. Und Boris hat immer gesagt, das wäre eine tiefrote Linie. Die DUP sagte eine blutrote Linie, das ist auch deren Sprache. Und auf einmal hat Boris sie einfach direkt verraten. Ne? Das ist, aus dem linken Spektrum in Großbritannien waren wir nie so gegen eine Wiedervereinigung Englands, Wiedervereinigung Irlands, sorry. Die DUP sind nicht unsere Freunde. Also deren Bestehen darauf, dass Nordirland in allen Aspekten ganz gleich sein muss mit dem Rest, also mit Großbritannien, mit dem Rest vom Vereinigten Königreich, ist völlig heuchlerisch, weil zum Beispiel Homo-Ehe und Abtreibung in dieser kleinen Ecke Irlands immer noch verboten sind. Also da weichen sie sehr gerne ab. Da haben sie überhaupt kein Problem, anders zu sein. Also das war nie glaubwürdig. Aber Boris hat sich einfach direkt verraten. Nö, er bleibt in der Zollunion. Damit ist Nordirland einen Schritt näher an der Wiedervereinigung mit der Republik Irlands. Und die laufen Sturm dagegen. Da war immer so die Hoffnung bei den Konservativen, man könnte sie ein bisschen abkaufen mit Geld. Ne? Als sie in die Regierung gekommen sind, also als sie, die sind nicht formal in der Regierung, haben gesagt, sie würden sie unterstützen mit Stimmen im Unterhaus. Da haben sie einfach Milliarden geschenkt bekommen. Und das war wirklich nicht zu rechtfertigen, es war einfach nur eine Bestechung, also für öffentliche Ausgaben in Nordirland. Und man hatte gehofft, die würden nochmal drauf eingehen. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil es geht um deren Identität. Für die Unionisten, also die DUP, die vertreten den harten Flügel des sogenannten Unionism, also Unionismus, also diejenigen, die sich britisch fühlen und unbedingt mit Großbritannien zusammenbleiben wollen. Und es gibt auch einen Wettbewerb innerhalb Nordirlands zwischen unterschiedlichen unionistischen Parteien. Die DUP sind stark geworden, weil die immer die härtesten waren. Na, es gibt eine gemäßigtere Partei, die Ulster Unionist Party, UUP. Aber indem sie tatsächlich zugestimmt hätten, hätten sie diesen Ruf weg. Und das wäre für die, glaube ich, auch in den Wahlen das aus. Das ist etwas, was man in Nordirland unbedingt verstehen muss, ist diese identitäre Spalte zwischen Nationalisten, also diejenigen, die sich irisch fühlen, und Unionisten, diejenigen, die sich britisch fühlen, ist die Spaltung in der nordirischen Politik. Also links und rechts existiert nicht. Wir laufen Gefahr, dass in Großbritannien was Ähnliches demnächst kommt mit Leave and Remain, also für oder gegen EU. Aber da ist tatsächlich eine große demokratische Frage wird damit aufgeworfen, weil durch den Karfreitagsabkommen ist es faktisch so, Nordirland kann die Zollunion nicht verlassen. Auch wenn die Leute dafür gestimmt hätten. Also zum Glück haben die Mehrheit dafür gestimmt, dass man in der EU bleibt in Nordirland. Aber hätten sie anders gestimmt, es würde heißen, ja, also mit dem Austritt verstößt man gegen das Karfreitagsabkommen, weil Zollunion muss bleiben, damit keine Grenze ist. Und dann beginnt man zu erahnen, was diese Vertragsmechanismen bewirken, dass eigentlich manche demokratische Entscheidungen nicht möglich sind. Also die sind meiner Meinung nach in diesem Fall auch doof, aber das ist schon ein Problem, wenn manche Entscheidungen tatsächlich nicht möglich sind.
Mhm. Und warum ist es also wirklich nicht möglich? Weil die können nicht die Zollunion verlassen, müssten sie aber im Fall eines Brexit schon. Und der Stand ist jetzt, dass sie eine Ausnahme sind, oder?
Genau, also jetzt im Grunde hat Boris das Ganze über Bord geworfen, also die regulatorische Grenze, also Zoll, kommt jetzt im Irischen Meer zwischen Großbritannien und Nordirland. Das heißt, Nordirland würde in der Zollunion mit der EU bleiben, während Großbritannien, also das ist die Insel Großbritannien, das ist, die Namensgebung ist eigentlich hier wichtig, also die Insel Großbritannien geht raus. Das ist für die DUP dann völlig inakzeptabel. Aber der Boris hat sie verraten.
Okay, also das ist die eine Sache, die schwierig ist, die nordirische Frage. Und du hattest in einem Video, um jetzt hier diese Folge anzukündigen, auch nochmal gesagt, dass er, Boris Johnson, dann eigentlich Trump sozusagen den Hof macht. Wie ist das zu deuten? Also wie ist dieser Vertrag eigentlich auch ein Handelsabkommen mit Trump?
Also das andere Teil, was er geändert hat, zu dem Deal von Theresa May ist das sogenannte Level Playing Field, also ebenes Spielfeld. Damals hatte Theresa May, es war nicht sehr bombenfest, aber hat schon angedeutet, Großbritannien würde sich orientieren an die Standards der EU, was zum Beispiel Soziales, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Luftverschmutzung, Bekämpfung der Steuervermeidung, alle diese Dinge angeht. Das heißt, dass Großbritannien mindestens formal sich dazu verpflichtet hat, keinen Wettbewerb nach unten zu machen, ne? Indem man einfach sagt, ja, bei uns im Vereinigten Königreich werden diese Standards über Bord geworfen und damit locken wir Investoren an, dass wir unsere Arbeiterinnen viel schlechter behandeln und unsere, hier könnt ihr die Umwelt verpesten. Das hatte Theresa May, es war nicht sehr fest, aber mindestens ganz klar beabsichtigt. Boris Johnson hat das alles rausgenommen. Das kommt jetzt in den schwammigen Teil, was überhaupt keine Bedeutung hat, ist alles noch zu verhandeln. Und warum? Weil ein Handelsabkommen mit der USA ist für die Tory-Rechten das Ziel. Und das geht nicht, wenn alle diese Standards, soziale Arbeitsschutz, Umweltschutz und so, wenn die alle noch drin sind, in Großbritannien verankert. Trump hat schon mehrmals angekündigt, das sind die Dinge, die er weghaben will. Und er würde verhandeln sowieso aus einer Position der Stärke, wo Großbritannien gerade aus der EU ist und unbedingt Handelsbeziehungen braucht. Also das war wirklich jetzt in diesem Deal, das ist die Ankündigung von so Singapur des Westens. Hier geht alles flauten und vor allem das nationale Gesundheitswesen, NHS, National Health Service, wird da verhokelt. Also da sind schon sehr viele Marktmechanismen schon reingebracht worden, aber das ist im Grunde noch ein sozialistisches System. Das wird bezahlt direkt aus Steuermitteln, nicht aus Krankenversicherungsbeiträgen oder sowas, direkt aus Steuermitteln bezahlt. Und grundsätzlich sind die Leute da Angestellte des Staates, auch wenn es immer mehr Outsourcing gibt. Und damit mit dem amerikanischen Trade Deal, das ist schon offen angekündigt, würden die Amerikaner gerne ihre große Unternehmen da reinbringen, dass sie Teile des NHS, also des Gesundheitsversorgung, übernehmen.
Also habe ich richtig verstanden, dass dieser Deal und dann ein Abkommen mit Trump wäre ja sogar noch schlimmer als die EU. Also wenn man jetzt sagt, es gab gute Gründe, aus der EU auszusteigen, weil es eigentlich Regulatorien gab, die sogar soziale Politik ja verhindert haben, auch zum Teil. Aber jetzt gleichzeitig, wenn man sich das anguckt, waren es ja fast schon wieder Sicherheiten und Rechte, die dann fehlen würden. Also es wäre ja noch viel schlimmer als das, was man sich
ja, also das ist die Ironie der Geschichte. Also es gibt noch ein paar Lexiteers, also Links-Brexit-Befürworter, und die sagen, ja, aber das kann man immer noch so demokratisch abwählen. Aber in der Praxis, wenn Boris Johnson, besonders wenn er jetzt wiedergewählt werden sollte, mit einer großen Mehrheit, und ein solches Handelsabkommen unterschreiben kann, also wir haben schon gesehen, so rein in Handelsabkommen, um wieder rauszukommen, das ist nicht so einfach. Also wir wären faktisch jahrelang, wenn nicht auf Ewigkeit, in einem Ding gefangen, was faktisch viel, also wirklich konkret viel, viel schlechter wäre für Arbeitsrechten und so weiter.
Und wie du sagst, ja auch aus der viel schwächeren Position den USA gegenüber. Also weil in Europa war ja wenigstens Großbritannien noch eine der größeren Wirtschaften. Ne? Ich meine, das kann man also so einfach rein von den Kräfteverhältnissen her, kann man dann sagen, Großbritannien spielte bei solchen Entscheidungen eine Rolle. Während das ja dann hier ganz, ganz klar aufgeteilt wäre.
Und das war genau das Projekt der Tory-Rechten. Die ätzten darunter, dass bei Europa so viel Gesetzgebung war. Ne? Das ist das alte thatcheristische, der alte Traum von Thatcher, dass alle Regularien müssen weg. Das sind nur Bürokraten, die uns einreden. Und im Grunde, alles muss Wilde Westen werden.
Das ist jetzt die Vollendung, ne?
Genau. Damit wird Großbritannien also noch dystopischer, als es jetzt schon ist.
Und also vor allem, ich finde wirklich noch mal mehr dann diese Kombination aus Johnson und Trump auch so, erschreckend. Vor allem, was mich jetzt auch wieder überrascht hat, dass er ja dann sagt, er steht zu seinem Wort. Und jetzt hat er ja trotzdem wieder im Konkreten diesen Verlängerungsantrag gestellt bei der EU und gleichzeitig einen Brief dazugelegt, also nicht unterschrieben und einen Brief dazugelegt, warum er eigentlich dagegen ist.
Ja, also wie, eine nicht unterschriebene Fotokopie.
Wie kann er eigentlich jetzt noch überhaupt ernst genommen werden? Wie kann er überhaupt noch dann gewählt werden, wenn man denkt, er macht doch genau das Gleiche, was alle anderen Politiker auch machen. Er tut nicht das, was er sagt, was war ja wenigstens, also was ja die Stärke dieser Populisten war, sie ziehen das jetzt einfach durch. Aber er kann es ja auch nicht durchziehen.
Naja, also gestern am Ende kam nochmal so diese parlamentarischen Spielchen durch. Und wir haben erstmal, zum Glück, haben wir das alles verschoben. Ne? Also wenn das Deal durchgegangen wäre gestern, das wäre echt, das Tor zur Hölle wäre geöffnet gewesen. Stattdem hat ein Tory-Rebell, Oliver Letwin, diesen einen Änderungsantrag reingebracht, in dem im Grunde oder so ein Prozedere so reingebracht, dass formal heute nicht abgestimmt wird und damit unter dem früheren Ding von der Verschiebung muss Johnson formal das beantragen, was er nicht wollte, die Verlängerung. Dazu ist er gesetzlich verpflichtet. Jetzt hat er zwei Briefe geschrieben, hat er früher auch vor Gericht gesagt, er würde nicht zwei Briefe schreiben. Ich bin kein Anwalt, ich weiß nicht, was die Konsequenzen sind. Also, aber die Verlängerung, es ist eine nicht unterschriebene Fotokopie geschickt. Also das hat eine gewisse Komik. Aber tatsächlich, auch wenn es eine Mini-Verlängerung gibt, ich glaube nicht, dass das ihm schadet. Und sogar, dass diese parlamentarischen Spielchen ihm helfen. Weil viele der Rebellen der Tories, ne, die aus der Fraktion und aus der Partei geworfen worden sind, weil sie für diese Verschiebung, also gegen ein No-Deal abgestimmt haben im Unterhaus, die sind jetzt dafür für ein Deal, ne, auch wenn es ein Boris Johnson-Deal ist. Also damit haben sie überhaupt kein Problem mit diesem harten thatcheristischen Kurs. Und Johnson wird jetzt zurückkommen mit seinem Deal in den nächsten Tagen ins Parlament. Und jetzt diese viele Rebellen werden wahrscheinlich nicht mehr rebellieren. Also wir hatten die Mehrheit, um ihn sozusagen zu diesem peinlichen Wortbrechen zu zwingen. Aber für seine Unterstützer, und die sind millionenhaft, die sehen, ach siehst du, das Parlament ist gegen das Volk. Die zwingen ihm das auf, aber der zieht es trotzdem durch. Also, dass er hier Wort gebrochen hat, ja, er wurde dazu gezwungen, also das, und dass er das massiv unwillig tut, das ist auch klar. Aber es kann wirklich sein, dass in den nächsten Tagen tatsächlich jetzt mit den Stimmen, auch von Oliver Letwin, der diesen Dings jetzt gestern gemacht hat, dass es tatsächlich alles durchgeht. Insofern ist es gar nicht so schön, wie man sieht. Und diese Idee von vielen Liberalen, besonders die ganzen so parlamentarischen, mit diesen, alle diesen parlamentarischen Mechanismen so besessen. Hiermit hätten wir ihm die Bloße gestellt. Siehst du, er sagte, er würde nicht verlängern und jetzt muss er verlängern und jetzt ist er verschämt und er sagte, er würde lieber tot im Graben liegen und jetzt bla. Aber ehrlich gesagt, es kann wirklich wohl nur um einige Tage handeln und dann öffnet der Abgrund sich wieder. Insofern, ich bin sehr skeptisch, was alle diese Mechanismen angeht.
Also du sagst, die Tories halten am Ende doch zusammen und stimmen für diesen Deal. Und es gab ja auch zwischenzeitlich die Angst und die Sorge, du hast ja auch ein Video gemacht und alle Labour-Abgeordneten aufgerufen, jetzt auf gar keinen Fall dafür zu stimmen, nur weil man auch irgendwie für Brexit ist oder die EU kritisiert. Weil das natürlich überhaupt das Fiasko wäre, wenn dann auch noch Labour-Abgeordnete dieses unterstützen würden.
Ja, also am Ende kam es nicht zur Abstimmung über den Deal gestern. Also wir nehmen heute Sonntag auf, das war gestern Samstag im Parlament. Es kam nicht zu dieser Abstimmung, weil dieser Letwin-Antrag durchging und damit wurde alles verschoben formal.
Aber meinst du denn, es hätten welche?
Ja, ja, also es haben, da sind so ein paar, also die meisten von rechts in der Partei. Aber das war historisch eigentlich eine große Position aus den 70er Jahren in Labour gegen den Gemeinschaftsmarkt, gemeinschaftlichen Markt, European Common Market, wie es sich damals nannte. Und es sind ein paar, die einfach immer dabei geblieben sind. Also die Linken sind alle am Ende treu geblieben, weil die haben das gesehen als Angriff auf Arbeitsrechte. Aber am Ende kam es nicht dazu. Ne? Und aber das sind ein paar ältere Abgeordnete, die wirklich nicht der Basis widerspiegeln. Und 5 von 6 werden nicht wieder kandidieren bei der nächsten Wahl.
Okay, aber das hieße, wenn jetzt nochmal die Abstimmung ins Parlament getragen wird, könnte das Szenario sein, die Tories stimmen dafür, weil sie nicht rebellieren werden und es würden sogar einzelne Labour-Abgeordnete dafür
stimmen? Also wir haben, jetzt wird eine Verlängerung beantragt. Also erstmal liegt der Ball bei der EU, ob sie der Verlängerung zustimmen. Macron schon wieder sagt, no. Merkel sagt, ja, machen wir. Und dann merkt man, wer die Macht hat in Europa. Also die Verlängerung wird höchstwahrscheinlich wieder angenommen. Und dann hat das Parlament in Großbritannien, oh Freude, mehr Zeit, um über Brexit zu argumentieren. Also der Antrag von Boris Johnson wird reinkommen. Für dieses schreckliche, noch schrecklichere Deal. Dann wird es wahrscheinlich Versuche zu Änderungsanträge. Eine wäre zum Beispiel Stimme mit 16, also im Wahlrecht, anstatt mit 18. Ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit hat. Eine andere wäre ja mit Bestätigungsvolksabstimmung. Ne? Also Boris Johnsons Deal, ja, aber dann muss es bestätigt werden mit einer Volksabstimmung. Ich glaube auch nicht, dass das eine Mehrheit hat, aber ich bin kein parlamentarischer Beobachter, das langweilt mich zu Tode. Wir werden sehen, aber ich glaube, die Hoffnung stirbt langsam, ehrlich gesagt, dass Johnsons Deal durchgeht. Und jetzt ist es sehr, sehr wichtig, die Regierung zu stützen, dass wir im Grunde diesen Katastrophen-Brexit noch verhindern können.
Wie wäre das denn jetzt möglich überhaupt noch?
Also der hat keine funktionierende Mehrheit. Der hat jetzt die DUP, das Zünglein auf der Waage, damit sie eine Mehrheit haben. Da hat sie jetzt voll betrogen. Mhm. Mal sehen. Also wir müssen die Vertrauensfrage stellen im Parlament und hoffentlich das gewinnen.
Aber Gleite. Das hängt ja dann wieder an den Stimmen der Lib Dems.
Mal sehen. Also die sagen immer, die wollen diese zweite Abstimmung. Aber faktisch, wenn es die Stimmen im Parlament nicht gibt, weil die Tories sind fast alle gegen eine zweite Abstimmung. Also wirklich alle. Und das ist das Ding. Also viele haben so plötzlich diese Hoffnung gesetzt, da gibt es so Figuren wie Ken Clark oder Rory Stewart. Also die sind so von dem liberalen Flügeln der Konservativen, dass die sozusagen, ne, weil alle Corbyn hassen, dass sie plötzlich so Führungsfiguren wären für eine neue Regierung, so gegen Brexit. Mhm. Aber die sind nicht gegen Brexit, die sind nur für, also dieses Hardcore Boris Johnson Brexit, ja klar, kein Problem, die haben überhaupt kein Problem damit. Und all diese Leute, die wirklich so gefeiert worden sind, auch vom Guardian, ne, von der liberalen Presse, also wir merken alle, nee, die wollen gerade die letzten so Schützen, die wir noch haben, sozialen Standards, die wir haben, die wollen sie konsequent auseinandernehmen.
Und also Labours Position war ja immer oder war jetzt ja auch nach dem Parteitag, wir haben ja auch davon nochmal genauer berichtet, den Brexit zu verhandeln, einen besseren Brexit-Deal zu verhandeln und dann nochmal abstimmen zu lassen.
Ja.
Wie realistisch ist denn, dass das passieren könnte?
Also die große Frage ist jetzt, also es wäre möglich, dass eine zweite Abstimmung zu S käme. Ne? Brexit, also Labour wollte immer im Grunde, wir wollten die Wahl, ne? Wir wollten einfach eine neue Regierung. Und damals hat man diese demokratische Abstimmung ausgerufen. Es war doof, aber alle waren davor. Es war ein Ergebnis, es war knapp. Okay, dann mindestens, also wir können nicht sagen, nein, das ist alles vom Tisch. Das sagen mittlerweile die Liberalen, revoke, also einfach, das wird alles storniert und das ignorieren wir. Also wenn du wirklich einen rechten Aufstand herbeirufen möchtest, das ist der Weg. Ne? Aber das ist den Liberalen ziemlich egal. Also Labours Position ist, okay, wenn wir in die Regierung kommen, erstmal wir würden einen Brexit verhandeln, das wäre möglichst Soft Brexit, so Norwegen-artig, möglichst nah an dem Binnenmarkt, möglichst nah an der Zollunion, keine harte Grenze an Nordirland, alle Arbeitsschutz, Umweltschutzstandards und so weiter, die bleiben erhalten als Basis. Wir würden hoffen, dass bei uns die besser sind als in der EU und nicht umgekehrt. Und ich meine, wenn wir das vor ein paar Jahren gehabt hätten, ehrlich gesagt, wäre dieses leidige Thema weg. Es wäre ein bisschen schade, dass Großbritannien nicht mehr in der EU ist, aber es ist nicht das Ende der Welt. Und dann so ein Abkommen würde man darüber abstimmen lassen und fertig ist es. Und dann kann man nochmal die Argumente für und gegen bringen. Weil wenn man sagt einfach, nee, das darf gar nicht passieren, dann, da gibt es mehr als die Hälfte des Landes, das wissen wir schon, finde ich sehr blöd. Und die haben gute Gründe. Also die haben wirklich dafür abgestimmt, die dachten, die hätten gewonnen. Wenn man dann sagt, nee, Demokratie ist jetzt abgesagt, da hat man ein Problem.
Ja, ich habe heute nochmal eine Rede gehört von Jeremy Corbyn, die er gepostet hat auf Facebook, wo er nochmal sagt, sowohl die Remain als auch die Leave-Voter gehören zur Arbeiterbewegung, gehören zu Labour. Und man lässt sie nochmal drüber entscheiden. Also ich finde das schon weiterhin irgendwie ganz klug, diesen Widerspruch oder diese Trennung auch in der eigenen Wählerbasis irgendwie aufzunehmen. Aber meistens kommt ja aus Deutschland vor allem, auch von der deutschen Linken, dieses, ja, die sollen sich jetzt einfach entscheiden, die sollen jetzt einfach für Remain sein, weil das ist ja die vernünftige Position. Ja, ne? Also ich höre ganz oft, dass die es nicht verstehen können, dass man mit diesem Widerspruch, der innerhalb der eigenen Labour-Bewegung da ist und auch für beides es gute Gründe gibt, was nicht nur von der Region abhängt, sondern was du ja auch gerade gesagt hast, dass es gute Gründe dafür gibt, eigentlich so ein norwegisches Modell zu haben.
Ja, also das ist
das einfach deutsche Linke auch oft nicht verstehen und sagen, ihr sagt doch jetzt, seid doch jetzt einfach für Remain, dann gewinnt ihr doch ganz locker.
Ja, das ist, weil deutsche Linke The fucking Guardian lesen. Lest nicht der Guardian. Guardian ist ein Propagandablatt mit eigener Tagesordnung. Und viele deutsche Journalisten lesen nur den Guardian und glauben, die hätten jetzt, also erstmal, Labour gewinnt keine Wahl, wenn die eine reine Remain-Party ist. Na, dann konkurriert sie mit vielen anderen Parteien, also die walisischen und schottischen Nationalisten, vor allem die Liberaldemokraten, die noch Remainiger sind als Labour, die Grünen und. Also da konkurrieren wir innerhalb von 48% des Volkes. Also die Aussicht auf eine parlamentarische Mehrheit ist dünn. Und wenn man dazu noch guckt, wir haben nur Erststimme und die Mehrheit der Wahlbezirke, besonders der Labour-Wahlbezirke, so ungefähr 2/3, haben für Brexit gestimmt. Das ist, also wahltechnisch, es ist einfach Selbstmord. Das heißt, Labour, die einzige Partei, die überhaupt die Ursachen von der Brexit-Abstimmung nennt, das ist die massive soziale, politische, ökonomische Verfremdung oder Entfremdung oder Alienation, wie sagen wir, Entfremdung.
Entfremdung, ja.
Genau. Die überhaupt das noch erkennen und bekämpfen will, die kann dann nicht mehr gewinnen. Warum? Weil die People's Vote-Kampagne, massiv vom Guardian unterstützt, von Alistair Campbell, der Spin-Doctor, der uns damals in den Irakkrieg geschickt hat für Tony Blair, die wollten nicht wirklich gewinnen, die wollten Labour unter Corbyn schaden. Eine gute Kampagne wäre gewesen, dafür habe ich nicht gestimmt. Also mit die Leute für den Austritt gestimmt haben, mit denen zu arbeiten und dann eine Kampagne, wo die vorneweg sind und die sagen, aber hallo, für den Abbau von Arbeitsschutz und Arbeiterinnenrechte habe ich nicht gestimmt. Das war eine effektive Kampagne, weil es wäre dann darum gegangen, diese Leute in eine andere Mehrheit rüberzubringen. Stattdem haben sie nur die Leave-Wählerinnen beschimpft. Das sind alle dumme Rassisten. Und natürlich deswegen da gibt es eine leichte Verschiebung, ein paar Prozent. Aber deswegen gibt es keine große Veränderung. Die haben nur auf die Gegenseite geschimpft, anstatt sie rüber zu gewinnen. Aber das war nicht deren Absicht, eine neue Brexit-Abstimmung zu gewinnen. Es war deren Absicht, möglichst viele Schaden an Labour anzurichten, in der Hoffnung, dass die Labour-Rechte in der Labour-Partei wieder übernehmen kann. Sorry, ich reg mich da ein bisschen auf.
Aber genau, aber wenn wir das jetzt wissen und was sollen wir denn stattdessen tun, um Labour zu unterstützen?
Okay, das ist das Ding. Also erstmal, Großbritannien, also es ist mittlerweile sowas von gespanntes Land. Wir kommen in diese nordirischen Verhältnisse, wo diese Identitätsfrage, bist du für oder gegen EU, es hat nicht mehr mit Logik zu tun. Und das geht genauso für die Leute, die für den Verbleib sind. Na, also oft, die haben so wenig Ahnung von Europa und wie es funktioniert. Denken, alles, was europäisch wäre, wär besser. Also natürlich bei unserer jetzigen Regierung ist es nicht schlimm. Aber die Kritik an Europa finde ich hochgehalten. Und das sind so, also man redet oft, ja, staatliche Beihilfe, alles muss, alles wird im freien Markt gestellt. Ne? Aber sehr grundsätzlich, eine von den vier Grundfreiheiten Europas ist die Freizügigkeit von Kapital. Das heißt, wenn du eine sozialistische Regierung...
Eigentlich die hauptsächlichen.
ja, genau, weil ja. Ja, Arbeitnehmer, wie man sie nennt, Arbeiter, können sich frei bewegen, aber das ist verdammt schwer umzusiedeln in ein neues Land und dann musst du sowieso einen neuen Job haben und bla bla bla. Aber Kapital kann sich mit einem Knopfdruck in Frankfurt oder London über die Grenzen hinweg machen in Millisekunden. Das heißt, wenn eine echte sozialistische Regierung gewählt wird, ob in London oder in Berlin oder in Luxemburg von mir aus, das Geld kann sofort aus dem Land raus. Es gibt einen Kapitalstreik. Das wäre, als ob alle Arbeiter sofort streiken würden, wenn die Union gewählt wäre. Also vielleicht müssen wir daran auch arbeiten. Aber und das ist.
Aber das war ja genau das Problem, dass ganz viele gesagt haben, okay, dann sind wir jetzt nicht mehr in London, sondern ziehen alle nach Frankfurt. Ne? Also für die Banker ist es so, die können ja flüchten. Ne? Die haben sich dann alle sofort eine Wohnung in Frankfurt gemietet und wussten, gut, dann sind wir halt in 2 Jahren da.
Ja, aber das ist so, wo die Finanzindustrie ist. Aber das ist die eine Frage. Aber tatsächlich das Geld. Also wir haben zum Beispiel das Beispiel Mitterrand. Der wurde gewählt in 81 in einer Koalition mit den Kommunisten in Frankreich. Ein extrem ehrgeiziges demokratisches sozialistisches Programm. Damals gab es noch einige Kapitalkontrollen, also Kapitalschränken, die in der Geschichte der Menschheit ist, solange es Währung gab, gab es sie fast immer. Man kann nicht einfach so Geld hin und her nehmen. Aber auch dann, innerhalb der ESM, also Euro-Stabilitätsmechanismus, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, dann flüchtete massiv Kapital aus Frankreich, weil, hey, wir werden euch besteuern und vergesellschaften und so weiter. Na, was macht der gute Kapitalist? Der haut ab. Das ist nicht dumm. Das ist strukturell. Das ist nicht, weil er moralisch ein schlechter Mensch ist. Und am Ende konnte die Währung, der französische Franc, innerhalb dieses engen Korsetts des ESMs nicht mehr sich halten. Und Mitterrand zitierte am Ende, musste man zwischen Sozialismus oder Europa wählen. Und sein anderes Zitat dazu ist, entweder muss man Leninist werden oder kann man es ganz lassen mit der Demokratisierung der Wirtschaft. Und das ist tatsächlich, es ist strukturell eingebaut. Das Kapitalismus ist strukturell eingebaut in den Verträgen der EU. Und welches Land hat überhaupt die Macht, die EU zu verändern? Faktisch jetzt momentan nur Deutschland. Ja? Und ich sehe nur, also wir haben jetzt eine EU, wo Austerität reinprogrammiert ist, wo Länder geknebelt werden, also die Zahlen, was Lebenserwartung und so weiter angehen in Griechenland, sind bestürzend. Spanien und Italien werden so gefangen gehalten, massive Arbeitslosigkeit. Wir haben so eine militarisierte Außengrenze, wo mit so Kriegsmarine und Lager, wo Nichtregierungsorganisationen nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollen. Die menschlichen Zustände sind mittlerweile so extrem da. Wir haben Flüchtlinge eingesperrt in der Türkei, die uns jetzt damit erpresst. Das ist Europa. Wir haben Handelsverträge mit Afrika und so weiter, die rein ausbeuterisch sind. Und dann gehen wir los mit Europa-Hoodies. Nein, ich sage das besonders mit...
Aber das ist ja wirklich dieses sehr typisch deutsche Phänomen, weil, und das hatten wir ja auch schon öfter in Sendungen, weil wir, ich sage jetzt wir als größere, weil natürlich Deutschland davon profitiert. Also das ist ja, die sind der Hegemon und deswegen verstehen auch viele, auch linke Parteien nicht, dass sie Konsequenzen ziehen müssen. Und die Konsequenz wäre erst einmal, die Wahrheit zu sagen, so ein bisschen wie bei Extinction Rebellion, tell the truth.
Tell the truth.
Also sag erstmal den Leuten, worauf unser Wohlstand hier gebaut ist. Das wäre die eine Sache, das findet fast nie statt, weil man nur pro forma solidarisch ist mit anderen Ländern. Ich kann natürlich immer solidarisch sein mit Griechenland, aber das ne, eigentlich unser, wie das zusammenhängt, wird selten erklärt. Und natürlich dann danach auch zu handeln und zu sagen, wie würde es denn reformiert werden? Und wir müssten einfach wirklich diesen hegemonialen Platz in der europäischen Wirtschaft ja aufgeben. Und das ist etwas, was natürlich alle nicht tun wollen und auch nicht einsehen wollen und deswegen sagen, ja gut, dann soll sich jetzt mal die britische Linke irgendwie entscheiden. Das wäre natürlich einfacher für uns, ne? Weil wir uns selber nicht dieser Wahrheit stellen wollen, diesem Widerspruch stellen wollen, dass wir eigentlich selbst an dieser EU-Frage sich einfach fast alles andere entscheidet. Und ich meine, immerhin hat Labour, und das war ja auch beim Parteitag, haben viele das gesagt, dass wir eigentlich sozialistische Staaten von Europa bräuchten.
Ja.
Also eine andere positive europäische Vision.
Genau.
Aber so, das habe ich in Deutschland noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Nee, wir brauchen also die EU-Verträge neu zu schreiben. Also es braucht am Ende die Zustimmung von allen EU-Regierungen. Ne? Das ist verdammt schwer. Aber wenn wir das nicht annehmen als Projekt, sind wir verloren. Ne? Also
es werden sich immer wieder einzelne Staaten in dieses Dilemma begeben. Also jetzt ist es Großbritannien schon seit Jahren, das ist einfach diese Zange, geht immer weiter zu. Aber genau, es könnte auch in Frankreich sein oder in Spanien, egal wer als linke Regierung dran ist. Und ich meine, in Portugal funktioniert das gerade so ganz okay.
Ja, wäre ein interessantes Thema, weil man sagt, ja, auch ein bisschen geduldet von der EU, weil es würde ein bisschen schlecht aussehen, wenn alle Länder die linke Regierungen wählen, wenn die sofort geknebelt werden. Aber also das wäre also erstmal alle Deutsche, bevor ihr einmal ein Wort zu Brexit verliert, weil ihr was im Guardian gelesen habt, schreibt erstmal und hängt über dem Bett auf. Die größte Gefahr für Europa sind die deutschen Handelsüberschüssen. Deutschland ist ein Vampiren-Tintenfisch, was Geld täglich aus den armen Ländern Europas saugt in das reichste Land. Und warum? Weil die Binnennachfrage in Deutschland ist so schwach. Die ganze boomende deutsche Wirtschaft ist nur Export. Das geht an den Kapitalisten. Es kommt, weil man durch Agenda 2010 und Schwarze Null überhaupt keine Binnennachfrage generiert hat. Es ist eigentlich diese einfache keynesianistische Wirtschaftslehre. Und das ist, bevor wir suffisant über den Brexit reden, das müssen wir angehen. Also wir haben jetzt ein nicht stabiles System. Und es dauert, Deutschland ist immer ein paar Jahre hinter Großbritannien her, aber es dauert 5 oder 10 oder höchstens 15 Jahre. Aber diese Scheiße, was wir gerade in Großbritannien habt, das kommt auf euch zu. 100%, weil wir haben ein unstabiles Europa. Das kann
und
so nicht weitergehen.
Und die 10 Jahre haben wir eigentlich auch nicht mehr da zu warten. Ne?
Und deswegen, und du siehst das Europa-Hoodie an, weil damit bist du vielleicht kein Nazi. Ja, weil Nazi ist keine Europa. Also ich bin auch kein Nazi. Aber wenn du im Grunde ein Hoodie anziehst, was garantiert, dass dieses Fettpolster für die deutsche Wirtschaft, und man hat in Deutschland einfach eine gutbürgerliche Mittelschicht, die in anderen Ländern mittlerweile ausgetrocknet ist. Mhm. Und wenn Leute, die mit so sehr gesicherten Lebensverhältnissen auf die Straße gehen und meinen, sie wären total rebellisch, so Pulse of Europe mäßig, weil sie so für Europa sind und gegen Hass. Ich frage mich immer, was ist tatsächlich eure Erklärung für Hass? Warum gibt's jetzt diesen Aufstieg von rechts? Und diese scheiß Guardian-Liberal-Bullshit ist immer, ja, die sind alle doof geworden. Die sind alle verrückt geworden. Oder es gibt böse Männer und sie haben sie verführt. Mit Verlaub, blöde Männer und böse Männer gab's immer. Rechte Rattenfänge gab's immer. Aber wir haben so wirklich strukturell, wir haben jetzt eine Austerität, wo die künftige, also Eltern in Großbritannien wissen, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird. Na, in Deutschland ist vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, aber das ist noch nicht so klar. Und das ist überall in Europa so. Und dazu kommt vielleicht noch die verstaatlichte Islamophobie aus der Irakkriegszeiten und so weiter. Danke auch so Chili. Aber da gibt es wirklich gute Gründe, warum das alles passiert ist. und nur zu denken, du müsstest nur deine moralische Überlegenheit mit deinem gefüllten Bankkonto und deinem Europa-Hoodie zeigen, kotzt mich an. Also reformiert Europa, weil es muss von euch kommen. Weil was können wir, also ich würde so gerne den ganzen Leave-Voter in Großbritannien sagen, okay, nee, wir bleiben in Europa, aber warum?
Es wird alles besser.
Ja, weil wir nehmen es auseinander. Ja. Und wir machen ein soziales Europa, ein demokratisches Europa. Aber dafür, ich brauche, dass die linken Kräfte in der mächtigsten Land Europas, diejenigen, die überhaupt die Macht hätten, das anzuschieben, ich brauche die, dass die das machen. Und momentan, da schaue ich nach Deutschland rüber und nix.
Ich glaube, es hat viel mit der Verdrängung zu tun. Also wirklich mit dieser noch nicht Einsicht, dass man dafür Verantwortung jetzt tragen müsste. Weißt du, also das ist sowohl bei den Sozialdemokraten sehr, sehr schwierig, das weißt du ja selber, da irgendwie den Sinneswandel in mehreren Hinsichten überhaupt zu vollziehen, also so in vielen Hinsichten zu sagen, wir müssen uns nicht nur Abkehr von Hartz IV so pro forma, sondern wirklich. Mhm. Und das wird die Sicht zur EU ist genau so, also auch mal einsehen, was das eigentlich bedeutet, was die deutsche Rolle darin ist und was man jetzt tun müsste, wäre so ein radikaler Bruch mit den Politiken der letzten 30 Jahre. Ja. Insofern, und auch mit der Erzählung, ne, wie Europa als Friedensprojekt und so, das ist noch sehr, sehr wirkmächtig. Und zu sagen, Europa ist eigentlich schuld an dem Elend oder die EU-Institutionen sind schuld an dem Elend in Europa und an den Außengrenzen, das ist noch sehr, sehr schwierig. Aber du hast vollkommen recht, ich glaube, dass die größte Unterstützung, die wir den Freunden in Großbritannien geben können, ist eigentlich genau das.
Naja, also ich gründe so freiwillige Gruppen, die Corbyn unterstützen. Ich finde Germany for Jeremy will ich gründen, also für eine kommende Wahl.
Oh ja, wir haben ja auch schon Germany for Bernie.
Ja, genau.
Germans for Bernie, also können wir auch die Germans for Jeremy. Germany, das sind alles Zungenbrecher, aber okay.
Ich finde Germany for Jeremy irgendwie ziemlich cool. Also, also so mit Dingen wie Phone Banking, Text Banking, ist vielleicht.
Ja, ich krieg so Nachrichten von dir. Also genau, ja, Steve ist sehr, sehr aktiv dabei.
Kannst mir gerne eine Nachricht schicken oder an
international.
H10.fm. Genau. Ja, aber das ist wirklich aber ein Projekt, eine Vision für Europa. Und da müsste man wirklich annehmen, also stellen wir mal vor, es gibt eine Regierung gewählt auf der Basis von Gemeinwohlökonomie oder einfach klassische Sozialdemokratie oder sogar demokratischer Sozialismus. Hm. Ist es strukturell möglich, mit den bestehenden EU-Verträgen diese legitime demokratische Wunsch der Bevölkerung umzusetzen? Und eigentlich nein, wegen der Freizügigkeit des Kapitals. Das heißt, diese Verträge müssen alle neu gemacht werden. Und das wird ein Riesending und viele Kämpfe und Orban will nicht zustimmen und so weiter. Aber am Ende hat Deutschland die Macht, um sowas durchzusetzen. Portugal hat diese Macht nicht. Auch Großbritannien hat
leider nicht.
Auf jeden Fall diese Macht nicht. Aber mit einer wiederbelebten Linke in Deutschland und Großbritannien und mit der Unterstützung der südeuropäischen Länder wäre es durchaus denkbar, das zu machen. Aber man muss es wollen und man muss vielleicht daran denken, anstatt nur süffisant zu sagen, ach, die sind alle doof in Großbritannien. Das sind wir natürlich alle, waren wir immer. Aber wir brauchen jetzt euch. Ihr seid jetzt dran. Also bevor ihr nochmal über Brexit motzt, erstmal Europa reformieren, dann über Brexit motzen.
Also wir sind über diese Folge hinweg wieder von einer schlechten Fotokopie von Boris Johnson ohne Unterschrift und dem Brexit-Austritt, was eigentlich wirklich historisch ist. Und das ist wieder so ein Witz, ein bisschen wie das Fax von Trump oder wie der Brief von Trump. Also es wirkt ein bisschen so wie wirklich, die Geschichte macht sich ein bisschen über uns lustig. Aber wir sind am Ende trotzdem wieder zu den sozialistischen Staaten von Europa gekommen. Ich finde das gut, dass wir in den letzten 40 Minuten nochmal den Dreh gekriegt haben.
Ja.
Und ja, wenn euch diese Sendung gefallen hat, ich meine, wir werden natürlich über den Brexit, ob wir wollen oder nicht, Steve, du bist ja weiterhin zu Hause, natürlich berichten, wenn es irgendwie was Neues gibt. was sich lohnt für eine Sendung oder für ein Video, dann wirst du das natürlich machen und uns auf dem Laufenden halten, damit wir nicht nur die liberale Presse lesen müssen, natürlich.
Siehst du.
Also, wenn euch das gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr die Sendung teilt oder liked oder vielleicht sogar unter halb10.fm/spenden. Uns ein bisschen Geld da lasst, weil dann können wir Steve zum Beispiel ein neues Mikrofon schicken, damit er nicht wie Mickey Mouse klingt. Solche Dinge.
Ach,
das wäre sehr, sehr schön von euch und wir freuen uns über jede Unterstützung, weil wir dann natürlich auch motiviert sind, nach allen Rückmeldungen weiterzumachen. Das hat uns sehr geholfen. Nach der Berichterstattung vom Labour-Parteitag war das natürlich Balsam auf unsere Seelen zu hören, dass ihr euch das angeguckt habt und dass ihr gespürt habt, wie motiviert wir da waren. Jetzt sind wir wieder ein bisschen ernüchtert, glaube ich, aber gut, das...
Es gibt ein wunderbares Zitat von Tony Benn, das war so die Führungsfigur der Labour-Linken. Und zwar, es gibt keinen endgültigen Sieg, wie auch keine endgültige Niederlage, es gibt nur Kampf. Also sie werden und kämpfen. Und das, so fühlt sich jetzt an. Das hört nie auf. Also ich arbeite gerade bei Momentum Wählerregistrung und so. Es ist sehr, sehr ermüdend, aber wir haben eine Welt zu gewinnen und wir haben so viel auch zu verlieren. Also wir freuen uns, wenn ihr die Sendung teilt. Man könnte vielleicht auch sagen, unsere Videos, die sind natürlich als Podcast nicht zu hören, aber die kann man finden bei Facebook und ich glaube, wir haben sogar einen YouTube-Kanal. Und ich versuche ab und zu aus Großbritannien da was zu posten und Ines aus Deutschland.
Also wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau.
Und ja, ich würde sagen, Steve, mach's gut. Sag uns Bescheid, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und wir hören
täglich
demnächst wieder.
Alles klar, vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank, bis bald.